Batterien sind nicht tot, wenn sie das Ende ihrer ersten Nutzungsdauer erreicht haben. Second Life Batterien sind Batterien, die im Elektroauto nicht mehr eingesetzt werden können, aber noch über eine Restkapazität von etwa 70-80% verfügen. Das bedeutet, dass sie in stationären Speichersystemen in Kombination mit erneuerbaren Energien wie Solar- oder Windenergie und zur Versorgung des Stromnetzes eingesetzt werden können. Die Verlängerung der Lebensdauer von diesen Batterien bedeutet eine Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks. Aber ist die Zweitnutzung auch wirklich unter Sicherheits- und Qualitätsaspekten sinnvoll?
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, wenn Sie wissen wollen, was mit ausrangierten E-Auto-Batterien passiert, ohne dass Sie ins Recycling müssen, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal hier und bewerten Sie unseren Podcast auch gerne in Ihrer Podcast-App, in Apple, in Spotify, in Google Podcast. Da gibt es meistens so 5 Sterne, die Sie uns geben können. Da würden wir uns drüber freuen. Wir dürfen heute hier im Podcast einen ganz besonderen Gast begrüßen, und zwar Afshin Dostar. Grüß Sie.
Ja, hallo zusammen.
Herr Dostar, Sie sind CTO und Gründer von Voltfang, einem Battery Second Life Startup, was in letzter Zeit wirklich hohe Wellen geschlagen hat.
Ja, und wir beginnen erstmal mit einem Einspieler, und zwar von Herrn Dr. Wollersheim. Der war hier im Podcast und er ist Geschäftsführer der SolarWatt Innovation GmbH und er hat zur Zweitverwendung von Antriebsbatterien Folgendes gesagt.
Das ist ein völliger Blödsinn, der von einigen Leuten in der Automobilindustrie kolportiert wird, um ein Entsorgungsproblem zu lösen, was die Fahrzeugindustrie vielleicht mit ihren Batterien hat. Eine Batterie, die im Auto ihr Lebensdauerende erreicht hat, die wird kein vernünftiger Qualitätsheimspeicherhersteller akzeptieren als Komponente für ein Qualitätsprodukt.
Ja, Sie machen aber genau das, ist es im Prinzip Ihr Geschäftsmodell. Sie nehmen Antriebsbatterien und bauen sie in stationäre Speicher ein. Was entgegnen Sie denn, Herrn Dr. Wollersheim?
Ja, das ist absolut richtig. Also erstmal eine sehr scharfe Aussage von Herrn Dr. Wollersheim. Das Entsorgungsproblem, da stimme ich auf jeden Fall erstmal zu. Aber dem Qualitätsthema nicht, weil wir sind ja Hersteller von Industrie- und Gewerbespeicher, stationären Gewerbespeichern, und dort würde ich eigentlich erstmal noch einen deutlich höheren Qualitätsanspruch sehen oder mindestens einen genauso hohen Qualitätsanspruch wie im Heimspeichersegment. Und wir sehen eigentlich durch die Bank weg einen höheren Qualitätsstandard, den wir aus den Antriebsbatterien rausbekommen. Das heißt, wir haben im Automotive-Bereich schon mal den Automotive-Standard der OEMs, was vom Engineering losgeht, sich durch die ganzen Prozesse, Produktionsprozesse, Qualitätssicherung zieht und somit schon recht hohen Standards setzt. Und auf der anderen Seite sehen wir halt auch, dass die Automobilindustrie auch die deutlich besseren Batterien bekommt von ihren Zulieferern. Das heißt, ein Samsung, Kattel, wie sie alle heißen, die senden normalerweise ihre besten Batterien zu den Großabnehmern, weil sie es mit denen natürlich nicht verscherzen wollen. Und deshalb sehen wir da eigentlich deutlich bessere Zellen, deutlich bessere Batterien als klassisch im Heimspeicher oder auch im normalen Gewerbespeicherbereich, wo die Abnahmemengen deutlich unter dem der Automobilindustrie liegen. Und ein dritter Punkt, den wir da sehen, der auch nochmal dagegen spricht, ist eigentlich die klassische Badewannenkurve, die uns ganz gut in die Karten spielt. Das heißt, die größte Rate der Frühausfälle ist normalerweise zu Beginn der Lebenszeit von eigentlich jeglichem Produkt. Und so ist es auch bei den Batteriezellen. Und da haben wir halt eine relativ hohe Ausfallrate, die wir aber eigentlich in der mittleren Laufzeit, wo wir dann eigentlich die Batterien wieder beziehen nach dem ersten Leben, deutlich gesunken wird. Und das heißt, wir sehen eigentlich eine geringere Ausfallrate bei den Modulen, die wir bekommen. Das heißt, all diese Argumente sprechen meiner Meinung oder unserer Meinung nach eher für den Einsatz von Traktionsbatterien nach ihrem ersten Leben.
Dann gehen wir gleich auf all diese Aspekte mal ein. Das hört sich ja jetzt schon ganz, ganz spannend an. Wir fragen uns natürlich grundsätzlich, wie Sie das machen, also jetzt die E-Auto-Batterien transformieren in Batterien, die Sie dann zum stationären Einsatz bringen. Grundsätzlich fragen wir uns natürlich auch, ob wir eigentlich beim stationären Bereich und bei den Automotive-Batterien von denselben Zellen sprechen. Diese ganzen Themen, die frühstücken wir gleich nochmal nacheinander ab. Ganz grundsätzlich erstmal, welche Anwendungen und Branchen können Sie denn so in puncto Zweitverwertung von E-Auto-Antriebsbatterien überhaupt beliefern? Wer profitiert denn am Ende überhaupt davon?
Wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, sind wir vor allem fokussiert auf industrielle Anwendungen, weil wir da den größten Mehrwert sehen von den von der Zweitverwendung von Traktionsbatterien, weil wir dort halt mit relativ preiswerten Batterien sehr hohe Leistungsmerkmale sehen. Und da ist der C&I-Bereich und der Großspeicherbereich genau in unserem Fokus. Das sind dann Anwendungsfälle wie zum Beispiel Load Shifting, das heißt Verschieben der Lasten durch einen Batteriespeicher oder Puffern einer Last, wenn zum Beispiel Ladesäulen oder eine Ladesäuleninfrastruktur errichtet wird, ohne den Netzausbau von Trafos. Und das kann halt sehr gut mit diesen Traktionsbatterien gemacht werden, weil die schon für diese hohen C-Raten, für die hohen Lade-Entladeraten im Erstanwendungsfall ausgelegt waren. Das heißt, das ist ein sehr guter Anwendungsfall, den wir sehen. Aber auch im Großspeicherbereich, also dem klassischen Grid-Scale-Bereich, wo jetzt kein klassischer Endkunde dahinter ist, sondern wo es wirklich um den Flexibilitätenhandel geht, das heißt Day-Ahead, Intraday-Trading, da sehen wir auch einen großen Vorteil von diesen Traktionsbatterien, weil die zumindest aktuell auch die Zellchemie NMC benutzen und wir dort auch nochmal einen Vorteil sehen gegenüber LFP-Batterien. Vor allem, wenn es in Richtung Trading geht, SOC-Bestimmung innerhalb der Batterie und des Batterie-Management-Systems. Deshalb sehen wir da wirklich viele Vorteile, vor allem in diesem industriellen Sektor und im Großspeicherbereich.
Aber gibt es denn auch irgendwelche Risiken oder Sicherheitsbedenken jetzt im Zusammenhang mit der Wiederverwendung von Antriebsbatterien?
Grundsätzlich haben wir keine Sicherheitsbedenken, wenn die Wiederverwendung richtig durchgeführt wird. Das heißt, Sicherheit muss erstmal oberste Priorität haben. Man muss gewisse Requalifizierungsschritte durchgehen, damit man das Ganze sicher in Verkehr bringen kann oder wieder in Verkehr bringen kann. Und da sehen wir eigentlich drei Kernpunkte, um das Thema Sicherheit anzugehen. Das ist einmal die Requalifizierung, also der Testing-Prozess sozusagen bei uns im Labor, bevor die in ein neues System integriert werden. Dann das neue Systemdesign, das heißt, das muss auch angepasst werden an den neuen stationären Anwendungsfall. Und dann als dritte Kernkomponente sehen wir das Monitoring der Batterien während des Betriebs. Das heißt, wirklich ein präventives Monitoring der ganzen Zellen zu machen, um Sicherheitsrisiken, schnellere Alterungen im Vorfeld, um präventiv zu erkennen und nicht erst reaktiv.
Wie viel Einsparpotenzial sehen Sie denn grundsätzlich beim Kauf von gebrauchten Batterien? Jetzt aus Ihrer Sicht, Sie kaufen die Batterien, diese gebrauchten E-Auto-Batterien vielleicht von irgendeinem größeren Autohersteller gegenüber einfach neuen Batterien. Sie verkaufen ja jetzt Gewerbespeicher mit alten Batterien sozusagen, alten Batterien. Wie viel Einsparpotenzial sehen Sie denn jetzt in Ihrem Bereich und wie viel Einsparpotenzial hat denn Ihr Kunde, wenn er gebrauchte Batterien kauft im Gegensatz zu einfach neuen Batterien, die die andere Hersteller anbieten?
Da sieht es so aus, dass wir eigentlich preislich in eine ähnliche Region kommen wie Neubatteriehersteller, aber da das Einsparpotenzial vor allem auf den Seiten der Qualität sehen, also wir haben eine höhere Qualität, die wir anbieten können zu einem ähnlichen Preis, wir haben eine europäische oder auch deutsche Wertschöpfung, die wir anbieten können zu einem ähnlichen Preis und wir haben die gleiche Lebensdauer, also die gleichen Garantiebedingungen, die wir anbieten können. Das heißt, wir befinden uns in einem ähnlichen Preissegment, können vielleicht etwas darunter gehen, wenn man das vor allem mit den europäischen Premium-Herstellern in unserem Markt vergleicht. Aber insgesamt kann der Kunde von einer höheren Qualität ausgehen, von der Wertschöpfung in Deutschland und einer ähnlichen Lebensdauer. Wir sehen auf jeden Fall einen Trend in den nächsten Jahren, der auch mit dem Wachstum der Second-Life-Batterien, also mit der Rücknahme der Batterien, weiter steigen wird. Das heißt, die Preise, die wir dort sehen, werden auch zukünftig sinken analog zu den Neubatteriepreisen. Und das wollen wir natürlich auch an die Kunden dann weitergeben.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind die Preise jetzt aus Sicht Ihrer Kunden ungefähr gleich, wenn man sich für neue oder eben Ihre Batterien entscheidet. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Sie Ihre Altbatterien sozusagen mehr oder weniger geschenkt bekommen und deshalb sie auch zu einem deutlich geringeren Preis anbieten können. Und vielleicht auch, dass diese Aufwertung der einzelnen Zellen, die Sie ja natürlich irgendwie checken müssen im Einzelnen, dass das gar nicht so aufwendig ist. Jetzt höre ich aber, dass es dann doch im Einzelnen recht teuer ist, dass das Endprodukt ungefähr preislich sich auf derselben Ebene befindet.
Das ist tatsächlich aktuell nicht so, dass wir die Batterien kostenlos bekommen. Die OEMs oder Hersteller kennen auch den Wert der Batterien. Das heißt, wir zahlen da auf jeden Fall noch was für die Batterien, die natürlich auch eine sehr gute Qualität noch haben. Das wissen die Hersteller auch selbst mittlerweile. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Prozesse, die wir durchführen müssen, testen, requalifizieren, die auch noch draufkommen, aber letztendlich kommt es für den Kunden in eine ähnliche Preisregion.
Jetzt ist es so, dass die Batterien, die Antriebsbatterien mit einer Restkapazität von ungefähr 70-80% für eine Zweitnutzung vorgesehen werden können. Wie ist es denn eigentlich mit welcher Restkapazität können denn eigentlich noch in einem Stationärspeicher, also jetzt in der Zweitnutzung sozusagen, dann genutzt werden? Oder ab wann müssen sie dann sozusagen wirklich ins Recycling gehen?
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass man die Batterien weiter nutzen kann bis zu einer Restkapazität von ca. 60%. Danach gehen wir von einer stärkeren Degradation der Batterien aus, einer schnelleren Alterung. Aber tatsächlich schauen wir uns nicht nur die Restkapazität an als Alterungsparameter. Das heißt, da nehmen wir ganz viele verschiedene Parameter, Features in Betracht, um rechtzeitig diesen wirklichen End of Life dann vorhersagen zu können. Und da geht dann der Innenwiderstand rein, die Selbstentladung, die wir im Feld beobachten, Temperaturen der verschiedenen Sensoren, die wir haben, Anomalien. Und das alles nehmen wir zusammen und berechnen dadurch dann den eigentlichen End of Life.
Jetzt stelle ich mir vor, ich habe ein E-Auto die letzten 10 Jahre gefahren. Die Garantie ist abgelaufen vom Hersteller. Die hat nur 8 Jahre betragen. Jetzt hat diese E-Auto-Batterie ungefähr eine Restkapazität von, sagen wir mal so 70-75%. Und Sie würden das diese E-Auto-Batterie dann vom Hersteller irgendwie abkaufen. Was sind denn die ersten Parameter, was für Sie wichtig ist für die Zweitverwertung? Da stelle ich mir vor, es gibt verschiedene Kunden, die Sie vielleicht schon im Kopf haben, die jetzt unterschiedliche Anforderungen hätten, müssen Sie diese Batterie komplett auseinanderbauen. Ich stelle mir auch immer so vor, dass einige Zellen davon wahrscheinlich sehr, sehr gut performt haben, andere schon nach wenigen Jahren irgendwie schon anfällig waren, aber dass das Pack im Prinzip für Jahre noch zusammengehalten hat. Also was sind die ersten Dinge, die Sie machen, wenn Sie jetzt eine 10 Jahre alte E-Auto-Batterie angeboten bekommen?
Wir verwenden aktuell die Batteriemodule aus dem Packs. Das heißt, ein klassisches Automobilpack, Hochvolt-Pack besteht ja aus Modulen, die dann wieder wiederum aus einzelnen Zellen bestehen. Wir gehen so weit, dass wir dann aus diesem Pack die Module auseinanderbauen würden. Das heißt, wir können jedes einzelne Modul testen und danach wieder bewerten, ob das Modul ausreichend Kapazität hat, ausreichend sicher ist, um in den zweiten Einsatz zu kommen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel aus einem Pack 7 der 8 Module eigentlich gut sind und nur eine Zelle aus dann wiederum einem Modul eigentlich die Alterungsgrenze erreicht hat, können wir die restlichen Module weiterverwenden in unserem Systemdesign. Was wir eigentlich im ersten Schritt versuchen, das ist aber sehr abhängig vom Zulieferer und von der Partnerschaft, so viel wie möglich über das erste Leben der Batterie zu bekommen. Da geht auf jeden Fall die Gesetzgebung in die Richtung, dass ab dem nächsten Jahr mit dem Battery Passport auch schon ein geeigneter Datensatz mit übergeben wird. Das heißt, inwiefern war die Batterie in irgendeinem Bereich, der außerhalb des normalen Sicherheitsbereichs ist, also eine Übertemperatur, Überspannung, Laden bei einer Untertemperatur. Und die Parameter kriegen wir dann erstmal von unserem Batteriezulieferer in Form des Battery Pass. Es gibt eine Eingangsprüfung, wo erstmal visuell geprüft wird, ob die Batterie IO ist, mechanisch geprüft wird, ob sie in Ordnung ist. Dann wird die Leerlaufspannung der Batterie gemessen, dass sie sozusagen keine Über- oder Unterspannung in dem Moment hat. Das ist der ganz einfache Eingangscheck, den wir haben. Im zweiten Schritt geht es dann in die tieferen elektrochemischen Tests. Das heißt, da wird die Batterie wirklich zyklisiert mit verschiedenen Laderaten, Entladeraten, Pulsen, um dann wirklich die Restkapazität zu bestimmen, den AC-DC-Innenwiderstand zu bestimmen, zu schauen, wie die Selbstentladung der Batterie ist. Und all diese Parameter werden dann in ein Feature-Set aufgenommen. Das heißt sozusagen der digitale Print, der Fingerabdruck der Batterie, das kommt dann bei uns in das System. Und anhand dieses Fingerabdrucks können wir dann erstmal bestimmen, okay, werden irgendwelche Limits von uns erreicht, die besagen, dass wir die Batterie nicht weiterverwenden sollten. Und zweitens, wie matchen wir diese Batteriemodule am besten untereinander? Das heißt, wir müssen halt auch die Batterien wieder in ein System integrieren, die so homogen wie möglich sind, weil ja die schwächste Zelle im Gesamtsystem dann das System wieder runterziehen würde. Und das ist dann unser Matching-Algorithmus, der am Ende dahinter liegt und diese ganzen Features clustert oder die Module clustert anhand der Features und dann zusammenbringt. Und dann weiß die Produktion eigentlich direkt, welche Module miteinander integriert werden sollen für welchen Kunden. Und tatsächlich der letzte Part, den Sie auch gerade angesprochen haben, das war ja dann das Matching für die verschiedenen Use Cases. Das ist auch sehr interessant, weil natürlich eine Eigenverbrauchsoptimierung einen anderen Bedarf hat als zum Beispiel eine Ladesäulenunterstützung. Und da sind wir gerade in der Entwicklung, dass wir halt darüber hinaus auch noch die Use Cases und die Kunden direkt auf die Batterien matchen und somit das Optimum rausholen.
Ich stelle mir das ehrlich gesagt total kompliziert vor. Sie haben perspektivisch zumindest mal unterschiedliche Zellchemien. Sie müssen sehr unterschiedliche Batteriekühlungssysteme bauen. Auch das BMS ist unterschiedlich, je nach Kunde, den Sie dann beliefern wollen. Insofern stelle ich mir die Komplexität zumindest im Moment darin vor, dass Sie sozusagen aus einem vielfältigen Markt dann auch ein vielfältiges Publikum bedienen müssen. Womit fangen Sie da ganz konkret an? Es sind Stationärbatterien, die wahrscheinlich nicht gekühlt werden müssen und wahrscheinlich auch sehr standardisierte Batteriemanagementsysteme bereithalten müssen, oder?
Die Krux liegt eigentlich genau darin oder die Herausforderung, aus dieser Heterogenität, aus der Komplexität ein gewisses Maß herauszunehmen und daraus ein wirklich standardisiertes und modulares Produkt zu machen, was wir in unserer Produktentwicklung im Engineering eigentlich die ganze Zeit versuchen. Das heißt, wir versuchen, so viel Module wie möglich, die wir natürlich irgendwo in Aussicht haben, in ein standardisiertes Format für eine zum Beispiel Battery Unit zu bekommen, was dann Standardanschlusspunkte hat, was mit dem selben BMS betrieben werden kann und was auch ein ähnliches Kühlungskonzept hat. Und aktuell setzen wir sozusagen genau auf eine Standardkühlung, die betrieben wird, also eine aktive Luftkühlung, aber zum Beispiel keine Wasserkühlung in unseren Speichern, weil das aufgrund der C-Raten, die wir gerade fahren, nicht notwendig ist. Aber das versuchen wir so gut wie möglich zu matchen und natürlich auf der anderen Seite im Markt zu sehen, was wird wirklich vom Kunden benötigt, für welchen Anwendungsfall.
Mit welchen Kapazitäten kommen denn so derzeit die Antriebsbatterien bei Ihnen an? Also ist das, bewegt sich das alles so in dieser Spanne 70-80%? Oder haben Sie da vielleicht auch eine Grenze für sich selbst festgelegt, welche Sie gar nicht annehmen?
Die Spanne ist tatsächlich aktuell recht homogen. Wir sind da bei Kapazitäten über 90, teilweise über 95% Restkapazität, die wir aktuell haben. Das liegt daran, dass viele der Module, die wir gerade kriegen, aus sehr jungen Batterien sind, teilweise aus Testflotten, die 3, 4, 5 Jahre gefahren sind und dann zum Hersteller zurückgekommen sind und dann zu uns geliefert wurden. Oder halt sehr frühe Ausfälle bei Kundenfahrzeugen, wo man halt die ersten Module dann austauscht. Das heißt, die Batterien haben alle noch nicht so viele Kilometer, noch nicht so viele Zyklen gesehen und sind aktuell noch sehr homogen und eher über 90 oder 95% Restkapazität. Zukünftig erwarten wir aber, dass das Ganze bis 80 oder sogar bis 70% runtergeht. Wir haben jetzt aktuell keine harte Grenze, aber die weiche Grenze, zumindest was die Restkapazität angeht, liegt wirklich bei diesen 80%. Aber in dem Bereich würden wir uns dann auch die anderen Parameter der Batterie nochmal anschauen, um zu schauen, ob sie wirklich dann ins Recycling muss oder nicht.
Aber wie ist das? Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Sie eigentlich dann nicht die gesamte Kapazität im Prinzip ausreizen oder nutzen, sondern schon so eine Art Puffer einbauen, um eben auch die Lebensdauer noch zu verlängern. Ist das richtig oder können Sie das mal erklären, wie das genau funktioniert dann?
Das ist richtig, genau. Je nach Alterungsstufe der Batterien bauen wir einen mehr oder weniger großen Puffer ein. Das heißt, in dem Fall wird die Batterie, dann nicht im gesamten Spannungsfenster, das heißt von 0 bis 100% zyklisiert im Anwendungsfall, sondern dann nur von zum Beispiel 11 bis 70%. Das heißt, dann wird nur knapp 60% der Kapazität verwendet. Und das Ganze machen wir, um der Alterung vorzubeugen. Das heißt, es gibt je nach Zellchemie, je nach Batteriemodulformat gewisse Punkte, gewisse SOC-Bereiche, wo die Alterung am höchsten ist, und die versuchen wir wirklich zu vermeiden. Und das ist eigentlich analog, vielleicht in einfach betrachtet, wie vom Handy oder vom Laptop, wie man es von zu Hause kennt. Das heißt, man versucht die Batterie ja meistens nicht im vollen Ladezustand zu lassen oder im komplett leeren Ladezustand, sondern eigentlich eher im mittleren Bereich zu zyklisieren. Und so machen wir das auch mit den Systemen, die wir im Feld haben. Und da kommen dann auch so Parameter wie Laderaten, in welchen Temperaturbereichen werden die Batterien gefahren. Wenn man unterhalb von 0 Grad die Batterien lädt, hat man ganz deutlich höheres Alterungsverhalten, als wenn man die im optimalen Bereich lädt.
Dann machen wir doch nochmal dieses Beispiel. Ich habe ein E-Auto jetzt 10 Jahre lang gefahren, gehe zurück zum Hersteller, der möchte das irgendwie in Zweitverwertung nutzen, gibt es Ihnen? Und Sie fragen sich natürlich, wie hoch ist der State of Health im Einzelnen? Wir haben zwar in diesem Podcast schon mit Frau Dr. Wright über genau dieses Thema gesprochen und später dann ungefähr vor einem halben Jahr mit einem ADAC-Repräsentanten über zum Beispiel Systeme wie Avilo. Ne? Damit kann man auch den State of Health der E-Auto-Batterie nochmal messen. Wie machen Sie das denn jetzt ganz konkret? Dann würden Sie ja vielleicht einzelne Module neu ausbauen beispielsweise. Also wie schaut das aus bei Ihnen?
Wir bauen ganz konkret das Batteriepack runter auf die Modulebene. Das heißt, wir haben dann die einzelnen Batteriemodule bei uns in der Produktion, in unserer Fertigungsstätte, und dann werden die einzelnen Module an ein Lade-Entladegerät, also eine Quelle-Senke, angeschlossen und dann wirklich zyklisiert. Das heißt, wir laden dann die Batterie auf 100%, entladen sie wieder auf dem Minimalbereich und nehmen in diesem Bereich dann natürlich die Daten über das BMS und über die Elektronik auf. Das heißt, wir können von jeder Zelle die Spannungskurven während der Ladung und Entladung betrachten und daraus ausgehend dann den State of Health.
Von wem beziehen Sie denn eigentlich Ihre Batterien? Also sind das nur deutsche OEMs oder auch europäische oder vielleicht auch chinesische?
Aktuell sind das deutsche und europäische OEMs, von denen wir die Batterien beziehen. Das heißt, direkt von den Automobilherstellern, und zusätzlich haben wir auch noch Partnerschaften mit den Batterieherstellern, das heißt, oder Batteriesystemintegratoren, das heißt nochmal die Zulieferer von den OEMs, die natürlich für uns auch ein interessanter Partner sind, weil die dann mehrere verschiedene OEMs beliefern. Und das sind gerade unsere Hauptzulieferer.
Dann gucken wir mal auf die andere Seite Ihres Businesses. Wer nimmt denn diese Gewerbespeicher heutzutage überhaupt schon ab? Also jetzt haben wir am Anfang dieses Podcasts auch schon darüber gesprochen. Ich weiß, dass die Deutsche Bahn mit ihrem internen Startup Encore auch ähnliche Dinge vorhat. Ich frage mich dann immer, wo kommen diese Gewerbespeicher konkret abseits vielleicht der Elektromobilität auch schon vor?
Ein großes Kundensegment bei uns ist der Retail- oder Lebensmitteleinzelhandelbereich. Das heißt, da haben wir Kunden wie Aldi, Nord, McDonald's, die an verschiedenen Filialen, an verschiedenen Standorten diesen Speicher nutzen und den klassisch zur Optimierung des Eigenverbrauchs der Solaranlage nutzen oder zur Lastspitzenkappung. Das heißt, Gewerbekunden in dem Bereich haben normalerweise Stromtarife, in dem sie die höchste Lastspitze im Jahr bezahlen müssen. Und das ist bei zum Beispiel in den Lebensmitteleinzelhandel oft der Fall im Sommer, wenn dann die ganzen Kühlaggregate hochlaufen. Und in diesem Fall kann die Batterie dann nochmals Puffer dienen. Das ist so ein großer Anwendungsbereich. Auf der anderen Seite sind wir aber auch sehr zum Beispiel in der Immobilienwirtschaft verankert, wo wir jetzt aktuell Projekte mit Goldbeck umsetzen, die das ganze Produkt mit in ihr Portfolio aufnehmen. Aber auch nochmal größere Industrieprojekte oder Industriekunden. Da sind wir mit einem Partner oder mit einem Unternehmen zum Beispiel in der Nähe von Aachen zusammen, die in der Stahlverarbeitung sind und die da einen Großspeicher von 1,3 Megawattstunden installiert haben.
Uns interessiert natürlich auch sehr die Zellchemie. Hier in Deutschland fährt im Prinzip nahezu ausschließlich NMC in den Antriebsbatterien herum. Im Moment perspektivisch wird da wahrscheinlich auch LFP dazukommen und vielleicht sogar irgendwann auch für Kleinstwagen zumindest vielleicht Natrium-Ionen-Batterien oder sonstige Dinge. Sind Sie da eigentlich auf eine Zellchemie festgelegt? Also gerade wenn man sich vorstellt, dass Sie unterschiedliche Module vielleicht mixen dann irgendwie, können das zwei verschiedene Zellchemien dann sein in einem Speicher, den Sie dann ausliefern?
Wir sehen uns als Enabler von Second Life und als Systemintegrator, und all die Prozesse, die wir entwickeln, auch das Systemdesign, kann eigentlich auf die verschiedenen Zellchemien angewendet werden. Aktuell ist das vermehrt NMC. Aus den ersten Jahren der Automobilindustrie hier in Europa. Wir sehen aber auch wirklich erste LFP-Batterien jetzt auch in den Markt kommen. Wir verbauen die Systeme sortenrein, weil wir keinen großen Gewinn durch das Mischen und Mixen dieser einzelnen Batterietypen sehen. Wir haben ja relativ große Verträge mit den Zulieferern und bekommen in diesem Fall dann immer sehr große Volumina von einem Batterietyp, und dann wird sich die deutlich höhere Komplexität um die verschiedenen Zellchemien oder auch verschiedenen Zelltypen innerhalb eines Systems zu mischen, die wird sich nicht auszahlen, um einzelne Systeme da miteinander zu vermischen.
Was wir uns natürlich auch fragen, ob Sie als Second Life Händler letzten Endes von Batteriemodulen oder ich sag mal Neubauer dann dieser Batterien auch irgendwo konkurrieren mit Recyclingunternehmen. Jetzt haben wir in diesem Podcast auch schon gesprochen mit Julian Pröls von der BASF und auch Till Bußmann von Düsenfeld. Und natürlich können wir uns vorstellen, dass ein Automobilhersteller, wenn er dann ein altes E-Auto zurückbekommt, sich natürlich überlegt, das nicht recyceln zu lassen, die Batterie jetzt. Insofern sind Sie da heute schon in einem echten Preiskampf mit Recyclingunternehmen, oder wie läuft das konkret?
Aktuell sind wir auf jeden Fall nicht im Preiskampf oder im direkten Preiskampf mit Recyclingunternehmen, weil wir den Batterien einen deutlich größeren Wert geben können, als das ein Recycler anhand der reinen Material oder Rezyklate machen kann. Das heißt, wir können über unseren Endkunden, den wir haben, da einen deutlich größeren Wert generieren, und auch zukünftig fürchten wir eigentlich nicht ein erhöhtes Recycling oder auch erhöhte Recyclingquoten, sondern wir befürworten sie eher, weil wir eher einen großen Gap sehen zwischen den Kapazitäten und den Modulen, die zukünftig zurückkommen werden, und dem Recycling, den wir in den nächsten Jahren wirklich dafür verfügbar haben. Und wir sehen das immer eher als eine Art Partnerschaft oder als eine Brücke zum Recycling, weil dem Recycler ist es egal, ob eine 20% oder 90% State-of-Health-Batterie bei ihm ankommt. Der kann die Batterien immer verwenden. Wir sind halt eher fokussiert auf die Batterien mit einem höheren State of Health und haben auch Vorteile bei gewissen Zellchemien, wie zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat, wo halt keine so besonders wertvollen Rohstoffe zumindest preislich für den Recycler drin sind. Und deshalb sind wir da eigentlich immer sehr gemeinschaftlich auch mit verschiedenen Startups und Unternehmen in dem Bereich und sehen das eigentlich eher als ein Duo, was man gemeinsam braucht, um diesen Entsorgungsproblemen entgegenzutreten.
Was mir jetzt gerade erst kommt, die Idee, gilt denn diese EU-Recyclingquote eigentlich auch für Sie? Also wäre ja irgendwie total schwierig, wenn Sie als Second Life Batterieproduzent jetzt auch anteilig recyceltes Material einbauen müssten in Ihre Batterien. Das gilt wahrscheinlich nicht für Sie, oder?
Wir sind da gerade in der Prüfung, aber das sieht so aus, als ob die Module, die wir verwenden, auch schon als recycelt gelten oder als 100% recycelt.
Unsere Zuhörer, die interessiert natürlich auch besonders Heimspeicher. Das ist ja klar. Damit haben Sie irgendwie deutlich mehr Verbindungen, viele von Ihnen. Deswegen vielleicht können Sie mal so gegenüberstellen, die Lebensdauer von einem neu gekauften Heimspeicher und einem, der bestückt ist mit zweitverwendeten Batterien.
Im Heimspeicherbereich geht man normalerweise von einer Lebensdauer von 10 Jahren aus. Je nach Zellchemie und Hersteller gibt es, glaube ich, eine verschiedene Zyklengarantie, die da angeboten wird. Wahrscheinlich auch rund um die 5000 Zyklen im Durchschnitt. Und da sehen wir eigentlich auch den Erwartungswert für Second Life Batterien, wenn man sie richtig testet, wenn man sie richtig in Betrieb nimmt. Das heißt, da gehen wir auch davon aus, dass man weiterhin 10 Jahre die Batterie sorgenlos betreiben kann und weitere 5000 Zyklen damit fahren kann, bis eine ähnliche Alterung, also normalerweise sind die Garantien auf bis zu 80% Restkapazität gegeben, bis eine ähnliche Alterung eintritt. Und das wird halt hauptsächlich bei uns sichergestellt durch das Testen der Batterien, durch den sauberen Betrieb der Batterien, also im richtigen Betriebsfenster zur richtigen Temperatur und zu deutlich geringeren Laderaten, als sie eigentlich ingeniert wurden für den Automobilbereich. Und das alles spielt zusammen, dass man da ähnliche Lebensdauern erwarten kann.
Ich hänge die ganze Zeit noch an einer Frage hier fest. Ich stelle mir irgendwie immer vor, dass neue Batterien in relativ kurzer Zeit eigentlich zeigen, dass sie ja relativ schnell an Kapazität verlieren und richtig gute Zellen auch deutlich länger halten, als wir das immer so sagen. Dass beispielsweise, wenn Sie sagen, ja, mein E-Auto, das hat noch Zellen, die sind sehr gut in Schuss, sogar nach 10 Jahren, die kann man doch wahrscheinlich dann nach 5 oder 10 Jahren relativ gut prognostizieren, wie die in den nächsten 5 bis 10 Jahren performen. Anders als frische, neue Batterien, die ja wahrscheinlich ja, an den ein oder anderen Enden dann doch auch nicht so gut performen, oder?
Genau, je mehr Daten und je mehr Informationen man über die Batterie hat, desto besser kann man wirklich diese Prognose über die Zukunft machen. Und deshalb, auch wie eingangs gesagt, diese klassische Badewannenkurve, wenn man mit Neubatterien ins Feld geht, hat man normalerweise am Anfang höhere Ausfallsraten und dann über die Zeit flacht die Kurve der Ausfallsraten ab. Und das sehen wir halt auch in diesem Second-Life-Bereich. Und je mehr Daten man dann wirklich in dem Feld über den Battery Passport oder auch über die Zulieferer bekommt, desto bessere Prognosen kann man wirklich über die Zukunft machen.
Dann machen Sie es nochmal ganz konkret. Das heißt also, Sie gehen davon aus oder wissen das schon, dass Ihre Produkte im Vergleich zu anderen Heimspeichern, zu anderen stationären Speichern besser performen als die frischen, neuen produzierten, brandneuen Batterien?
Genau, wir gehen davon aus, dass sie mindestens genauso gut performen bezüglich der Lebensdauer und der Zyklenfestigkeit.
Wie ist es jetzt bei Ihnen? Wer recycelt denn dann eigentlich die Batterie? Also wenn sie jetzt wirklich bei Ihnen oder beziehungsweise bei Ihrem Kunden am Lebensende angekommen ist, wer ist dann da verantwortlich für das Recycling?
Da sind wir in der Verantwortung oder sehen das auch als unsere Aufgabe an und als unsere Pflicht, die Rücknahme der Batterien einzuleiten. Das ist bei uns auch alles kostenfrei und dann auch das Recycling der Batterien. Und das Ganze machen wir aktuell mit Partnern. Und da gibt es zum Beispiel auch ein ganz interessantes Startup in Aachen, Scilab, was sich um das Recycling der Batterien kümmert, mit dem wir gerade zusammenarbeiten, aber natürlich auch andere Unternehmen in Deutschland, die das Ganze vorantreiben.
Wir wissen ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz genau, welche Dimension Second Life denn grundsätzlich so einnehmen wird. Wir fragen uns natürlich, werden wir alle so ein bisschen nachlässiger mit diesen E-Autos, die wir dann über Jahre fahren? Dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, dass die Batteriekapazität irgendwo bei 70% angekommen ist, dann vielleicht 65% und dann wandert das ins Recycling. Oder ist es so, dass wir mit unseren deutschen Standards ganz oben sind und dass diesen Second Life Usage so einen riesengroßen Teil einnehmen wird, gerade für den stationären Bereich, dass wir das massiv sehen werden im Gigawattstundenbereich. Sagen Sie doch mal, was denken Sie denn, wie die nächsten 10, 15 Jahre so aussehen werden? Wie groß wird Second Life?
Als Second Life-Hersteller bin ich natürlich voll davon überzeugt, dass der Markt sich in die Richtung bewegen wird. Und da sehen wir auch auf jeden Fall den Trend zu, wenn man sich die Lage aktuell im Speicherbereich anschaut, was an Modulen zurückkommt. Und wie sich auch die Module entwickeln, sehen wir dann eine große Rückführung von Modulen mittel- und langfristig, also auf jeden Fall in den nächsten 10 bis 15 Jahren, die ausreichen, um Gigawattstunden an Batterien ins Feld zu bringen. Und da haben wir uns eigentlich selbst die Ziele gesetzt. Ich glaube, 2040 waren es knapp 12 Gigawattstunden. Und das ist das, wo wir hingehen wollen an Gesamtkapazität. Je mehr wir gemeinschaftlich oder auch in Deutschland europäisch daran arbeiten, dass wir Reuse und Recycling verwenden, um uns unabhängiger machen, vor allem in der Batteriefertigung als auch in der Speicherfertigung von externen Ländern, desto mehr wird auch dieses Thema interessant. Und da sehe ich eigentlich zwei Aspekte, sowohl einmal die Regulatorik, die uns da in die Karten spielen wird zukünftig, als auch einfach der natürliche Feedstock oder die natürliche Rückführung von Batteriemodulen aus der Erstanwendung, die den Markt wachsen lassen werden.
Ja, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg für Voltfang, für Ihre Aktivitäten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Doster. War sehr, sehr spannend. Und liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was halten Sie denn von diesem Konzept? Was denken Sie darüber, über die Zweitnutzung von Antriebsbatterien? Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.